Willkommen bei Cori Direkt. Ganz ohne Filter. Ungeschminkt und echt. Spannende Menschen, spannende Themen. Cori Direkt.
Ja, hi und herzlich willkommen bei Cori Direkt in Corivan. Cori? Ich weiß gar nicht, ob der Podcast Cori oder Corivan heißt. Es ist egal, schön, dass ihr da seid. Wir sind bei interessante Menschen, interessanten Themen heute mit zwei Gästen zu geben, echten Rockstars und dem Thema, wie wird man eigentlich ein echter Rockstar? Die beiden lachen schon im Hintergrund und ich lache deswegen, weil wir auch live auf Twitch sind und ich kann die beiden sehen und es geht so die gesunde Gesichtsfarbe. In Anführungszeichen, so eine Gesichtsfarbe verschwindet gerade.
Ja, wir sind jetzt auf Gesichtsfarbe. Ja, hör doch auf.
Also, Podcast heute mit zwei echten Rockern von der Gruppe Bouncing Betty, einer meiner Lieblingsmusikgruppen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben den Leadsänger Zubi bei uns und den Gitarristen Tonio. Grüßt euch, einen wunderschönen guten Abend euch beiden.
Servus, hi.
Hi. Ihr dürft ruhig undiszipliniert sein. Das ist ja ein Podcast, wo wir wirklich über Menschen reden und nicht der Podcaster selbst im Vordergrund sein soll. Also seht mich selbst als jemanden, der euch einfach nur Fragen stellt, während ihr euch selber vorstellt. Und da kommen wir auch mal gerade zur Vorstellung, weil ich glaube, nicht sehr viele Menschen kennen die Bouncing Betty Gruppe. Mögt ihr mal gerade euch und eure Gruppe vorstellen?
Das machst du.
Ja, mein Name ist Stefan Tuber, wie gesagt, Sänger, Songwriter. Bouncing Betty und so Asshole in the band. And the Granny.
And the Granny.
And the Granny.
With Rückenschmerzen.
With Rückenschmerzen, ja. Yeah. Wenn jemand einen guten Tipp hat, ich habe vor eineinhalb Wochen, irgendwie ist es mir ins Kreuz gefahren, ich habe keine Ahnung, was mir widerfahren ist. Also für Tipps immer offen.
Ja, also die Podcast-Zuschauer können gerne Tipps hinterlassen für den Zubi. Gerne auch auf YouTube und auf Twitch. Dann gebe ich die Tipps gerne an den Zubi weiter. Und neben Zubi sitzt?
It's a me, the T. Also der Tonio quasi. Und ich bin sozusagen derjenige, der versucht, bei Bouncing Betty Gitarre zu spielen. Und es meistens auch schafft.
Und mein kongenialer Songwriting-Partner. By the way,
yeah, I appreciate it, man.
Ja, muss man schon
Der geniale Songwriter. Also wir reden ja, ich habe euch ja vorgestellt als Rockgruppe. Würdet ihr euch selbst auch als Rockgruppe bezeichnen?
Nee. Als Hardrock-Gruppe.
Ja, als genau. In die Richtung wollt ihr mich eigentlich gehen.
Es ist kein Heavy Metal tatsächlich.
Nee, tatsächlich nicht.
Ihr seid härter als Rock, aber weicher als Metal, wie es so schön heißt.
Ja, wir sind so mehr als AC/DC und weniger als Iron Maiden.
Oh Gott.
Also so vom populistischen Status gesehen.
Genau, und das sind ja tatsächlich auch Bands, die in englischer Sprache singen. Jetzt hast du AC/DC und Iron Maiden und so genannt. Singt ihr auch auf Englisch?
Ja, aber es wäre auch mal witzig, AC/DC auf Deutsch zu hören.
Also meinst du jetzt ihre Lieder auf Deutsch übersetzt oder willst du die Jungs? Hölle. Sollen sie Rammstein-Lieder auf Deutsch runterschrubben?
Ja, genau.
Ja.
Tatsächlich Englisch, ja. International Language.
Wie kommt man eigentlich dazu, als Deutsche in Englisch Hardrock zu machen? Also ihr hättet ja auch auf Deutsch Musik machen können.
Ja, natürlich. Ja, wie soll ich sagen? Also vieles hört sich halt tatsächlich auch, warum auch immer irgendwie, ich finde es stimmiger tatsächlich. Es ist Geschmackssache, ich finde es tatsächlich aber stimmiger. Vielleicht liegt es daran, dass Rock'n'Roll eigentlich eher was Amerikanisches ist im Ursprung.
Eigentlich ja eher Englisch, ob es ja gerade.
Na, Blues Rock.
Ja, okay.
Einige Nerds auf Englisch.
Wie seid ihr?
Also so Englisch sprach ich, du kannst halt auch, ich finde, du kannst wesentlich mehr Songinhalt in Emotionen verpacken, ohne dass es gleich sich cheesy anhört.
Ja, das ist stimmt.
Weißt du, wenn du irgendwie so singst, so, oh, meine Liebe für dich ist so groß, dann denkt sich jeder gleich so, das ist ja ein Schlagersong. Und wenn du sagst, my love is so big for you, und dann ist das halt eigentlich gleich wieder cool. Weißt
das
du?
Stimmt, da hast du recht.
Ja. Ja. Das findest du cool?
Ja, aber weißt du, das ist nur ein Beispiel. Also das hat schon so eine ganz andere Attitüde. Und das Problem ist aber bei den meisten deutschen Bands, finde ich persönlich, ist, dass du einfach hörst, dass es so deutsch-englisch gesungen wurde. Und bei Stefan, dann nachdem er halt irgendwie gefühlt 3000 Jahre auch in Amerika gelebt hat, hast du halt so wirklich diesen American Slang noch mit drin und du hast nicht das Gefühl so, okay, das ist jemand Deutsches, der für dich
ist. First of all, I used to grow up with Americans.
So yes.
I got this accent from
actually. Ja. Ihr habt ja schon zum zweiten Mal darauf hingewiesen, dass es zwischen euch einen kleinen Altersunterschied gibt. Wie seid ihr zwei denn zusammengekommen als Band?
That was an alcohol accident.
Das war ein ziemlich schlimmer.
Also ein Alkoholunfall? Wie was? Ja, also man säuft und wacht auf und hat Gitarre in der Hand? Oder
wie funktioniert das? Nee, er steckte in mir. Okay, war das zu viel? Nein.
Das war nicht zu viel.
Das war schon nicht mehr zweideutig, das war eindeutig.
Ich war im Club, ich wollte eigentlich seine Mutter aufreißen, aber dann letztendlich bin ich mit ihm am nächsten Tag aufgewacht.
Ja.
Also es war zu erwarten, dass sie auf diese Frage keine Antwort gibt.
Nein. Tatsächlich, wir kamen da tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind ein bisschen. Und zwar, wir beide sind in der MER Stuttgart, Musikerinitiative Rock, so Nachwuchsförderung so ein bisschen.
Aha.
Aktiv. Ja, und da stand ein Open-Air-Festival an, da wollten wir irgendwie so eine All-Star-Band machen und so haben sich unsere Wege zum
ersten Mal. Ich bin da ganz relativ frisch reingekommen, weil ich mit einer anderen Band eigentlich noch in dem Proberaumzentrum geprobt habe, wo er quasi auch mit dem Vorstand drin ist.
Grottenschlecht.
Ja, aber ich will es jetzt nicht laut sagen, aber es war richtig schlecht.
Ja, es war tatsächlich schlecht.
Aber egal, auf jeden Fall.
Aber es gibt immer in der Band einen, der gut ist.
Wir haben uns
dann, Tonio war es nicht.
Wir haben uns dann danach irgendwie zusammengehockt und ich so, ey, Alter, ich möchte unbedingt eine Band machen, bla bla bla. Und wir hatten uns davor schon zwei, dreimal getroffen, um irgendwie ein paar Coversongs anzuspielen. Und das hat schon, du hast schon gemerkt, das float einfach. Also wir haben da so eine richtig schöne Ebene. Also dafür, dass ich, sage ich in Anführungszeichen, noch relativ jung bin, habe ich, was meinen Musikgeschmack angeht, dann doch ein sehr altes Gemüt, sage ich mal. Und wir haben halt gemerkt, dass wir halt voll gut miteinander flowen und dann irgendwie bin ich mal abends bei ihm in der Kneipe gesessen und dann war es so nach 17 Eistee später so, Alter, ich liebe dich so sehr, lass eine Band
finden. Ja, eigentlich beschlossen haben wir es auf der Toilette.
Ja, tatsächlich.
Wir waren, also das, was Frauen
normalerweise... Sag jetzt nicht am Pissoir, bitte.
Nee, jetzt mal, ja, du wolltest wissen, wie es losgeht. That's the true story.
Finde ich ja, cool.
Wie das Frauen so machen, ja, wir sind halt irgendwie.
Wie das Frauen so machen hier, gell?
Ja, genau. Wie das Frauen so machen. Nein, wir sind irgendwie zusammen aufs Klo und beim Pissen und Schwanzvergleich oder was auch immer. Wir waren beide raus und irgendwie so, ja, lass uns so. Und er hat gesagt, was war das? Also Band machen. Yeah.
Genau. Entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gründen eine Bar oder wir gründen eine Band.
Fängt beides mit B an.
Es war dann die Band. So.
Und dadurch entstand auch Bouncing Betty.
Ah, genau. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie seid ihr denn auf den Namen Bouncing Betty gekommen? Ich habe den mal gegoogelt in Vorbereitung auf die Sendung. Und das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist eine amerikanische Landmine. Aber wusstet ihr das oder ist es zufällig? Hey. Erzählt mal ein bisschen.
Ja. Nee, also tatsächlich, ich habe ja schon vorher ein paar Bands musiziert und ich wollte tatsächlich immer eine Band gründen mit dem Namen Bouncing Betty und zwar aus folgendem Grund. Ich meine, was macht eine Landmine? Sie ist laut und spreadet. Ja?
Hate.
Ja, Hate. Oh, Verletzung gut. Nein, aber mir ging es um die. Ja, um den
also
das Ganze jetzt irgendwie so, es ist laut, Pang.
Das und das seid klar. Ihr.
Ja, und ja, wie gesagt, uns geht halt, uns spreadet halt.
Ja.
Okay. Ja. Aber ihr zwei seid also das Urgestein. Aber ihr habt ja noch andere Mitglieder in der Band. Also ihr habt ja noch einen weiteren Gitarristen und einen Schlagzeuger. Wie seid ihr denn an die rangekommen?
Hallo Luke.
Hi Luke. Du bist nicht
Luke, der andere Gitarrist, ja.
Und, wir haben so mitgezogen.
Nee, also tatsächlich war es so, wir haben am Anfang, der Mirko, unser Bassist, der ist im selben Verein mit drin und Stefan hatte dann gesagt, komm, wir suchen jetzt erstmal noch einen Basser und einen Schlagzeuger und war eigentlich, Bouncing Betty war eigentlich immer so als Four-Piece angedacht, sag ich mal. Und weil zu wie gesagt hat, du machst die Solos und du machst den Rhythmus und du machst alles und ich, für mich war von Anfang an klar, so wie ich Musik schreibe und so wie ich unsere Musik höre, da gehören zwei Gitarren hin. Und irgendwann nach dem nächsten Alkohol-Accident, als Luke
Ice-T.
Nämlich...
Ice-T-Accident.
Entschuldigung. Nach dem nächsten Ice-T-Accident.
Vergorene Jagdmilch.
Nachdem Stefan nämlich von Luke das Leben gerettet wurde, quasi bei diesem Eistee-Unfall, ist er quasi dann noch in die Band mit eingestiegen. Und ich hatte Luke davor schon ein bisschen über Instagram gestalkt und habe gedacht so, Alter, der ist viel zu gut. Der will niemals bei uns mitmachen, so. Und hat ihn dann aber nochmal angeschrieben, hat gemeint so, hey, komm mal vorbei und lass uns mal ein bisschen jammen. Und dann hast du schon gleich gemerkt, so irgendwie wir...
So gut ist er gar nicht.
Wir sind schon so auf einem Niveau, also so gut ist er gar nicht, genau. Und dann...
Freut sich zu hören, bestimmt.
Und dann hatten wir mindestens eine Million Schlagzeuger in der Audition hier. Und pass auf, ich erzähle dir jetzt die geilste Story von dem Schlagzeuger, den wir da hatten. Ich sagte, Mensch, darf man lästern auf dem Kanal?
Ja, natürlich.
Ja, also es ist ja eure Band. Ich meine, für uns Zuhörer, es ist ja interessant zu hören, was ihr macht.
So, also pass auf. Der Kerle, super, super lieber Mensch, muss man dazu sagen, ist reingekommen und ich so, ja, ey, hast du schon ein bisschen Songs vorbereitet? So, ja, ja, passt. Und hat es dann sein Schlagzeug aufgebaut. So. Und jedes Becken aber so kaputt. Das habe ich noch nie. Also so ein großes Crash-Becken, so normalerweise 17 Zoll oder weiß gar nicht, wie groß die sind, so, hatte der halt einfach auf 3 Zentimeter so runtergeschrumpft, weil das so kaputt gespielt war.
Abgefahren.
Wie so ein Radiergummi, den man so im letzten...
Der hat sein Zeug kaputt geballert.
Und dann sag ich zu ihm, willst du dich ein bisschen warm spielen? Und dann sag ich, nee, passt schon. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, der Typ hat's drauf. Jetzt pass auf. Und dann zählt er so ein, 1, 2, 1, 2, 3. Und dann ziehe ich meinen Verstärker hoch, so. Und es gibt halt ein leichtes Feedback, so ein Miet. Und dann hat er sich halt mega erschreckt gehabt. Erstmal so, wow, was ist das? Und ich so, okay, na gut, wahrscheinlich ist das bloß nicht gewohnt, dass man so laut irgendwie die Gitarre aufdreht. Und also, Gori, wenn ich dir sage, klatsch mal 4-mal hintereinander.
Ja, soll ich das jetzt
machen?
Kannst
du es nachmachen? Kannst du es nachmachen? Ja, siehst du? Du bist Schlagzeuger, der Typ nicht.
Das heißt, er hat wirklich die ganze Zeit damit verbracht, entweder gebrauchtes, schlechtes Schlagzeug zu kaufen oder das Ding einfach kaputt zu spielen.
Er hat tatsächlich so nicht 1, 2, 3, 4, wie man es tut, sondern 1, 3, vielleicht eine 4.
Ich glaube, wir sollten
weniger
klatschen.
Ja, quasi euer Mikrofon nimmt das Klatschen weg. Also nimmt dieses Mikrofon bitte nicht für Bandproben. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Also nochmal, jeder, der eure Musik gehört hat, weiß... Und es ist jetzt kein Geschleime, weil ich Fan eurer Band bin. Jeder, der es gehört hat, weiß, ihr spielt auf einem unfassbar hohem Niveau. Also jetzt zum Beispiel die Alben, die man auf Spotify oder auf YouTube oder so hört, das ist ja auf einem Niveau, was man ja auch von anderen Bands hört, die Millionen Platten verkaufen. Jetzt ist den die Frage... Bitte was?
Ich sag den 20er für die Aussage, stecke ich dir nachher
zu. Oh, danke schön. Hier bitte rein. Jedenfalls... ist jetzt die Frage, wie viel Musik muss man in der Freizeit oder in seinem Leben machen, um auf diesem Niveau Musik zu machen? Weil ich meine, wir haben jetzt sehr viele Zuhörer, die jetzt selber ein Instrument spielen, bin ich mir sicher. Ihr seid ja beide jung. Also die Frage ist, wie viel Zeit verbringt ihr mit Musik auch heute im Alltag oder in eurer Jugend, dass ihr dieses Niveau erreicht habt?
Also bei mir ist persönlich so, dass ich seit 2 Jahren jetzt, ich bin eigentlich gelernter Erzieher, und habe dann halt irgendwann gemerkt, so, mir reicht es nicht, was ich gerade musikalisch mache. Ich möchte mich in der Musik weiterentwickeln und ich möchte auch quasi mein Berufsleben mit Musik füllen. So. Und habe mich dann auch selbstständig gemacht als Gitarrenlehrer. Und bis ich dahin gekommen bin, habe ich tatsächlich, und das ist jetzt kein Scheiß, an die 6 Stunden am Tag geübt.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Über also welchen Zeitraum Montag, hinweg?
So seit ich 14 bin, bis ich ungefähr 23 war. Und dafür spiele ich extrem schlecht. Dafür, dass ich so viel geübt habe. Also muss ich auch.
Du findest, du spielst schlecht?
Ja, also das ist ja immer so ein Ding mit dieser eigenen Wahrnehmung und bla bla bla. Wenn ich andere Leute interview, die sagen mit Sicherheit so, hey Tonio, du bist echt ein guter Gitarrist. Wenn du aus der eigenen Reflexion sagst immer so, Alter, und das kann ich nicht. Und dann gucke ich mir, keine Ahnung, Videos von irgendwelchen Bands an und denken mir so, Alter, ich würde auch gerne so spielen, weißt du, wie ich meine?
Ja,
dann,
okay, verstehe ich.
Ja, aber also so aus, auf jeden Fall.
Ich würde am Ende aussehen wie Britney Spears.
Tust du doch. Ja, yeah. Du musst dir die Haare abschneiden.
Danke.
Und Subi, du hast... Ja, oh, Entschuldigung, du warst nicht fertig, scusi.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt
so
für mich festgestellt, so, ich möchte einfach auch beruflich Musik machen, habe mich dann als Gitarrenlehrer ausbilden lassen sozusagen und mache auch bedingt dadurch, dass ich ja, aus der Pädagogik komme, mache ich so musikalische Projekte mit Kindern und so weiter und so fort. Und versuche mich auch darüber, halt über meinen Berufsweg quasi, dann an mir, mich selber weiterzuentwickeln. So.
Darf ich fragen, du hast gesagt, du, seit du 14, 15 bist, spielst du Gitarre. Wie alt bist du jetzt eigentlich? 34, habe ich richtig gerechnet?
Bitte?
34. Okay, ja. Krass. Wirklich, also knapp 20 Jahre. Ja.
Ja.
Und, dann ist, denke ich, eines noch ganz wichtig.
Ja.
Und das geht an alle Leute da draußen, das ist mein Ernst.
Bisschen näher ans Mikro, bitte, du bist leise.
Ich sage dir, das geht an alle da draußen, die gerne eine Band gründen möchten und sagen, Mensch, Musik und so. Das ist der Rhythmus. Und nicht irgendwie
das Herz.
YouTube und Klamotten und ja, nee, tatsächlich nicht. Also es ist der Fleiß, ja, Talent ein bisschen gehört auch dazu, brauchen wir nicht drum herumreden. Dennoch muss es eins sein.
Und du musst auch ein bisschen...
Also Herzblut. Sagen, ja, also für die Zuhörer auf Spotify, der Zubi zeigt auf sein Herz und macht den Herzschlag nach. Also, ja.
Okay. Ja, also du musst auch so ein bisschen, denke ich, ich meine es gar nicht böse, aber du musst ein bisschen old-fashioned sein. Es gibt einen Haufen großartige Künstler heutzutage, da brauchen wir überhaupt nicht drum herum reden. Aber wenn ich mit anderen Gitarristen oder Kollegen oder so rede, dann haben eigentlich alle dadurch gelernt, Musik zu machen, Musik zu verstehen, dadurch, dass sie zugehört haben, dadurch, dass sie versucht haben, Dinge zu imitieren, sich an diesen Dingen, die sie quasi gemacht haben, weiterzuentwickeln und so. Und da hilft es einfach nicht, sag ich mal, 60 YouTube-Tutorials zu gucken und dann zu sagen, okay, ich kann jetzt Gitarre spielen. Ja, klar kannst du dann die Techniken spielen, aber das Verständnis für Musik und auch sich quasi... Das
Songwriting.
Sich in den Song einfühlen zu können und zu verstehen, was in dem Song gerade passiert. Ich meine, nehmen wir mal einen Song her, wie Eric Clapton, wie heißt der, den er für seinen Sohn geschrieben hat.
Tears in Heaven.
So einen Song schreibst du nicht, weil du 60 YouTube-Tutorials gesehen hast. Das schreibst du, weil du eine Emotion hast, weil du was fühlst. Und diese Emotionen, die entwickelst du nur dadurch, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt und nicht irgendwie einfach nur Gitarre spielen lernst, sage ich mal, blöd gesagt.
Okay, verstehe. Es gibt noch eine Sache, die mich brennend interessiert. Und zwar, Zubi, ich habe mich über dich ein bisschen schlau gemacht und ich habe gehört aus deinem Umfeld, dass du zu Hause ein Magazin hast aus alten Tagen, was du aufhebst, weil da etwas abgedruckt ist, was dich stolz macht. Magst du das den Zuhörern erzählen? Weißt du, wovon ich rede?
Nee, gar
nicht. Eine alte Bravo hast du zu Hause, habe ich gehört. Bitte?
Aber da kleben die Seiten. Nee, tatsächlich, ja klar. Ich hatte mal ein bisschen Dusel tatsächlich. Das war im Jahr 2000. Da war ich mal in meiner damaligen Band, Naked Round the Block. Tatsächlich in den Charts, bis auf Platz 63. Wir waren 3 Tage vor Madonna. Leute, ich habe den Bravo-Bericht zu Hause.
Oh, du warst also vor Madonna in den Charts eingepickelt.
Ich habe den Bravo-Bericht noch zu Hause. Ich finde es schade, sonst hätte ich ihn mitgebracht. Aber es ist total witzig. Nee, Madonna ging auf 1, war da wochenlang ein bisschen wieder abgerutscht. Aber Fakt ist, weil so ein paar Tage vor Madonna war schon cool.
Also ich finde das extrem cool. Was war das für ein Song, mit dem du da in den Charts warst?
Es war tatsächlich ein Cover-Tune von ATC, dieses Round the World, wobei es war auch nicht von ATC, war von irgendeiner russischen Band.
Also das die erfolgreiche Version war von ATC.
Ja klar, also
it's all around the world,
it's all around the world?
Jetzt keine Ahnung.
Never heard that. Nee, also tatsächlich dieses la 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 la, it goes around the world.
It goes around the world, so. Yeah.
Ja, und wir haben, also bis zu dem Song kam, ist vielleicht auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar seinerzeit kam ich gerade aus den USA zurück.
Moment, wir müssen betonen, seinerzeit.
Seinerzeit. Okay, kam ich tatsächlich aus Amerika, aus New York zurück, wo ich eine Weile gelebt habe. Und war bandfrei und da ruft mich ein ehemaliger Rockfabrik, Bezel, wir kannten uns gar nicht so gut eigentlich, rief mich an und sagt, Mensch, Ruby, was geht bei dir gerade so? Und dann sag ich, du, I'm back from the States. Und dann sagt er, ja, er macht gerade eine Band oder will gerade eine neue Band gründen und so ein bisschen, ob ich da nicht Lust hätte. Und ich kannte ihn, wie gesagt, als nicht ganz so guten Drummer. Aber ich dachte, okay, jetzt geh mal hin, hör dir das mal an. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Und da ging es darum, ja, das sollen so ein bisschen Limp Bizkit und Linkin Park so diese Ecke sein. Und ich dachte, okay, that's not my business. Bing. Auf jeden Fall, ja, die Band hat sich formiert und ja, wir haben zum damals war ATC, also mit Round the World, gerade in den Charts, und zwar richtig, richtig lang. Das ging ja, glaube ich, irgendwie x Wochen lang waren die ja
Stimmt.
Platz 1.
Ja.
Ja, das ging ewig. Und wir fanden den Song eigentlich doof und haben den einfach nur so zum Warmsemmeln halt einfach so verrockt halt. Also wirklich, eigentlich billig. So einfach nur so zum Prügeln und ne. Und es war, ja, witzig. Jetzt aber kurz, ein Spezi von mir arbeitet im Tonstudio und der hat eine Band zu recorden. Und dem ist das Effektgerät abgeraucht und ich hatte dasselbe. Und das wusste er und hat mich angerufen und gesagt, hey, Zuber, kann ich das Ding für eine Woche haben? Das sei klar, keine Frage. Und holst dir halt ab. Und dann kam der rein und wir haben diesen Round the World gerade so gesammelt und er setzt sich hin und sagt, Zuber, was ist denn das?
Warum? Dann,
okay, mich blöd, ne, jetzt Achtung, die Pointe. Er sagte, Alter, das ist richtig gut.
Ah, er gut. Muss, okay, ich dachte gerade, in die andere Richtung geht das.
Ja, tatsächlich. Und das war aber, man muss jetzt dazu sagen, das war so die Zeit, wo so Cartoons gerade echt so richtig in waren. Da war Gallery mit I'm Blue Dabberty.
An die Zeit kann ich mich gut erinnern.
Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Und dann sagt er, ey, ich muss nächste Woche zu Edel nach Hamburg und habt ihr Zeit jetzt? Ey, Studio ist mikrofoniert. Lass uns das nur mal kurz so als Rough Cut irgendwie kurz recorden, damit ich das vorstellen kann. Ich sag dir, das wird zünden. Ja, gut, dann sind wir in der Nacht in der Nebelaktion, sind wir dann ins Studio marschiert, haben das Ding mehr oder minder gut eingesammelt und dann hat er das mit zu Edel genommen und siehe da, die haben sofort genickt und gesagt, Alter, sofort ab ins Studio, zack. Ja, dann haben wir das tatsächlich innerhalb von einem Tag, Drums, Gitarren, Vocals, alles pipapo. Da spielt ja noch Henny Wolter mit von
Nitro Gods, ja.
Von Nitro Gods jetzt, früher Thunderhead. Der war da zufällig da. Hat er da auch noch mitgesammelt.
Geiler Typ übrigens.
Auch von Normal, Axel, der Sänger. Mhm. Er war auch gerade zugegen. Irgendwie, da haben wir da im Chor irgendwie das goes
around the world. Also das finde das eine spektakuläre Geschichte, wie ihr dann auch so in kurzer Zeit doch etwas auf die Beine gestellt habt. Und das dann auch noch
die in den Top. Die Band gar nicht wirklich großartig. Wir hatten nicht mal Programm. Weil das ist, jetzt wird es nämlich interessant in der ganzen Geschichte.
Jetzt?
Ja, jetzt. Jetzt, jetzt beginnt es.
Ich gehe mir mal ein Bier holen.
Ja, genau. Entschuldigung. Ja, du wolltest wissen und deshalb erzähle ich es kurz. Weil es irgendwie auch witzig ist. Weil wir wie die Jungfrau zum Kind kamen tatsächlich. Und ja, auf jeden Fall ging es dann zu Edel, Presswerk, Fotoshooting, Schnickschnack. Und bis wir uns richtig versehen hatten, war das Ding in den Charts. Und wir wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. Ja, und dann hieß es, okay, hier, Support-Tour, pipapo. Und wir so, die Band gibt es ein paar Wochen. Wir hatten nicht mal so was Ähnliches wie ein Programm. Ja, und zumal der Drummer, den haben wir mittlerweile, also der mich angeworben hat, den haben wir entsorgt gehabt, weil es war mir vollkommen klar, dass das nicht funktioniert, weil der einfach, ja, nicht gut ist. Ja, der Rest hat weitergemacht. Und dann haben wir aus meinem Repertoire und aus von den anderen Bandmitgliedern aus dem Repertoire haben wir schnell ein Programm zusammengeschustert und sind dann tatsächlich so auf Tour. Und das war witzig.
Unglaubliche Geschichte. Also, was mich aber jetzt interessiert, und ich glaube, es interessiert viele, die jetzt zuhören auch, wenn man jetzt so quasi so ein Bam, so ein Song in den Top 100 Charts hat, egal, ob er jetzt nur 3 Tage vor Madonna war oder nicht, lohnt sich das eigentlich finanziell? Man will ja auch damit sein Geld verdienen.
Seinerzeit war noch nichts mit Streamen. Seinerzeit wurde noch gekauft. Wir reden von Anfang 2000.
Ja. Und haben die Leute dann noch was gekauft oder haben die es nur im Radio gehört und ihr habt ein paar Tantiemen?
Wir hatten tatsächlich in der ersten Woche, glaube ich, oder 10 Tage hin, nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich sage jetzt mal, in den ersten 14 Tagen hatten wir tatsächlich 17.000 Singles vercheckt. Also es musste tatsächlich so rattenschnell nachgepresst werden und da blieb schon ein bisschen was hängen. Gut, GEMA-Tantiemen natürlich nicht, klar, weil es nicht unser Song war. Was wurscht war an der Stelle, aber das hat uns immerhin mal durch halb Europa gespült und das darf man nicht vergessen. Das ist auch eine Erfahrung, den nimmt er halt auch keiner.
Ja,
was
das stimmt.
Was ich extrem spannend fand, ist, dass egal wo wir hinkamen, uns jeder den Arsch geleckt hat und uns hat es gar nicht interessiert. Wir dachten, Alter, wir hatten eine Tourbetreuerin, ja, als wir die kennengelernt haben in Salzgitter dann beim ersten Date, also Konzertdate, kam die, ja, und sie macht jetzt hier Kaffee und was wir so wollen und so. Ich sage, hey, ich kann meinen Kaffee selbst machen. Und so. Ich sage, mach dir 14 Tage einen schönen lauen Lenz, also ein bisschen Laundry und so, okay, aber ey, das war super entspannt. Und auch mit den Bands, wo wir unterwegs waren, mit Tobi Schlegels Band damals, Audiosmog. Tobi Schlegel,
okay. Also ich glaube,
war seinerzeit Viva-Moderator.
Genau, also ich glaube, diejenigen, die Viva noch erlebt haben als Musiksender, die werden ihn auf jeden Fall kennen. Ja, diejenigen, die jung genug sind, Viva nur als Reality-TV-Sender zu kennen, dem wird das wahrscheinlich nichts sagen.
Ja, immer sieht noch gut aus. Ja.
Die Zeiten, als, wie hieß sie, Charlotte Roach noch Jungfrau war.
Charlotte Roach, ich habe übrigens ihre Schwester mal kennengelernt, tatsächlich.
Bevor wir aber zu dem Schwesternthema kommen, mich wird jetzt, ich möchte nochmal zurück zu Bouncing Betty kommen. Ja. Ich meine, ihr habt ja noch keinen Song, der so den Durchbruch gebracht hat. Ist es denn, ich meine, das ist das, was für mich als jemand, der sich mit Musik, mit der Musikbranche nicht auskennt, etwas ist, was nicht nachvollziehbar ist. Was muss denn eine Band machen, außer richtig gut spielen, richtig gut singen, richtig geile Musik zu machen, damit sie den Durchbruch schafft? Also was müsste passieren, damit richtig Menschen, die Rock'n'Roll mögen, auf euch aufmerksam werden?
Also du musst, ich sag mal, um wirklich kommerziell richtig, wir reden jetzt von, was ist denn in letzter Zeit so richtig kommerziell geworden? Billie Eilish oder Drake oder du musst den kommerziellen, erstens musst du in gewisser Weise den kommerziellen Markt bedienen.
Aber wie macht man das? Also man guckt dann, was mag die Masse und dann denkt man sich dazu Musik aus? Oder?
Es gibt gerade in der Nische, wo wir sind, die Bands, die versuchen auch damit kommerziell erfolgreich zu werden, sag ich mal. Und die konzentrieren sich aber weniger auf dieses, sag ich mal, Oldschool-Rock-Ding. Da geht es eher um Metalcore, um halt so dieses
Plastikprodukt.
Bring Me the Horizon zum Beispiel, ja. Oder Archetype oder wen hat man da noch? So diese Metalcore-Szene ist relativ groß. Du hast eine große Pop-Szene. In dem Bereich, wo wir jetzt sind, wo wir uns bewegen, ist, sage ich mal, so dieser 80s, 90s Rock, der ist einfach heutzutage nicht mehr so gefragt. Wenn du dann nach Oldschool Rock suchst, dann ist es tatsächlich sehr, sehr Oldschool im Thema von Black Sabbath oder Led Zeppelin oder sowas. Also wir bedienen da einfach im Moment auch eine Sparte, also ich spreche jetzt mal bloß für uns, die im Moment einfach nicht so populär gefragt ist im kommerziellen Sinne.
Hätte ich nicht gedacht. Also zum Beispiel so AC/DC macht ja gerade mit Streams mehr Einnahmen als jemals zuvor.
Ja, aber AC/DC.
Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf.
Nicht Motley Crue.
Nee, tatsächlich so. Es gibt so ein paar so Bundesliga-Bands, nenne ich es mal, die überlebt haben. Ja, die sind aber alle hochgezogen worden zu Zeiten, wo tatsächlich noch Musik gekauft wurde. Denn ist es auch wurscht. Ja, und da waren auch noch Labels da, die gesagt haben, hey, es ist wurscht, wenn mal ein Album floppt. Drauf geschissen. Ja, wir batschen euch da durch und da wurde auch noch richtig Geld in die Hand genommen. Man darf ja nicht vergessen. Schauen wir uns mal den Konzertmarkt Ende der 80er an. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer noch dran. Schneller, höher, weiter. Es gab keine Tournee von irgendeiner Band, die ein bisschen gechartet hat, wie einmal, wo die Bühne nicht minimum dreistöckig war.
Ja. Das stimmt, ja. Das waren ganz andere Konzerte damals, ja.
Sind die Millionen nur so wirklich in der Gegend rumgeflogen? Das ist wirklich so. Also man darf es nicht vergessen. Ja, und heute ist es so, man muss quasi als Band eigentlich schon ein fertiges Produkt abliefern, in der Hoffnung, dass jemand dank seiner unendlichen Güte sagt, okay, das hole ich mir an Land und mache da ein bisschen was draus. Warte mal kurz.
Ja.
Und dann, ich habe vorher so ein bisschen mit Augenzwinkern eingeworfen, man braucht Dusel, tatsächlich. Und ich glaube nicht, dass es so wirklich damit zusammenhängt, was es letztendlich für eine Musik ist. Man braucht Dusel.
Und dann darfst du eins nicht vergessen, wenn du jetzt gerade sagst, und ich nehme jetzt das Beispiel AC/DC her, du sagst, die Band AC/DC hat nie so viel Umsatz gemacht, wie jetzt zum Beispiel heutzutage. AC/DC ist keine Band mehr. Das ist eine Brand. So.
Also eine Marke.
Genau. Und diese Marke verkauft sich nicht über die Musik, nicht hauptsächlich zumindest, sondern über die T-Shirts, die du bei H&M kaufen kannst. Das ist diese coolen AC/DC-Patches, weiß der Geier, was die alles dabei haben. Aber darüber vermarkten die sich. Du musst heutzutage als Band theoretisch viel mehr sein als bloß eine Band. Und wenn du die ganzen modernen Künstler anguckst, dann ist die Musik im Prinzip so der, sag ich mal, der Breaking Point, wo sie es geschafft haben, quasi bekannt zu werden, berühmt zu werden, aber ihre Haupt, sag ich mal, Einnahmen schaffen sie nicht. Darüber. Schaffen sie nicht über ihre Musik, sondern über Werbung, über Merchandise, über ihr Marketing, bla 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 und so weiter und so fort.
Also hat er nichts mehr mit Musik zu tun, weil mit Musik nicht allein kann man nicht mehr, nicht mehr den Euro bekommen. Das kann ich nachvollziehen.
Musik wird zur beliebigen Nebensache.
Das hört sich, ich finde es ganz schlimm, also für mich persönlich, muss ich sagen, ist es ganz schlimm, darüber zu reden.
Und mir erst.
So, nicht
weinen, Männer, so, nicht weinen.
Nicht, weil ich da so prokrastinierend sein will, aber weil ich mir halt denke, so, du wirst die Situation, wie sie heutzutage ist, nicht mehr ändern. Und es gibt einen einzigen Grund, warum man Musik machen sollte. Einen einzigen. Weil du Bock drauf hast, Menschen zu berühren.
Ich greife mir wieder an.
Weil du Menschen eine Message mitgeben willst, weil du ihnen im Prinzip einen Moment diese Flucht von dem Alltag geben willst und sagen willst, wenn du aus deinem Alltag ausbrechen willst, wenn du irgendwie die Möglichkeit haben willst, mal ein bisschen für dich zu sein, nimm meine Musik. So.
Ja, oder auf Konzerten. Es gibt wirklich tatsächlich nichts Besseres, als auf die Bühne zu gehen und,
ja, absolut,
und jemand ins Gesicht zu gucken, der da unten steht und Spaß an dem hat, was du...
Ja, und einfach eine scheißgeile Zeit genießt, ja, während er quasi mit dir zusammen ist. Und danach vielleicht sogar noch ein bisschen miteinander rumhängen, Spaß haben, Eistee trinken und dann wieder nach Hause gehen.
Ah, aber jetzt kommen wir in eine interessante Richtung. Ich interessiere mich ja auch für euch als Menschen und nicht nur für den verkorksten Musikmarkt. Wen habt ihr denn als Vorbilder? Wer sind eure Vorbilder?
Vorbilder?
Ist nochmal ein bisschen...
Stefan muss noch kurz sein Vorbild imitieren.
Stefan, komm mal ruhig näher ran ans Mikro, weil man hört den Tonio lauter als ich, dich.
Ja, Tonio macht sich wichtig.
Ja, nee, das liegt daran, dass ich ein bisschen näher ans Mikro rangehe. Meine Vorbilder tatsächlich auf Gitarristenebene.
Was euch einfällt?
Gary Moore. Gary Moore, weil der Kerle hat so viel Sex in seinem Spiel. Versuch mal ein Gary Moore Solo nachzuspielen und dann versuch mal ein Gary Moore Solo nachzuspielen. Und ich wette mit dir, du schaffst es nicht. Ja. Du kannst die richtigen Töne treffen, du kannst es versuchen, so gut wie möglich nachzuspielen, aber so wie der das seine Solos anlegt mit der Emotion, schaffst du nicht. Und das ist für Krass. Mich so mehr das Thema, als es, kannst du Gitarre spielen oder kannst du dich jemanden emotional mit deinem Instrument abholen.
Für all diejenigen da draußen, die jetzt mit Gary Moore nicht wirklich was anfangen können. Anspieltipp, Empty Rooms.
Empty Rooms.
Das und hört euch das Solo an. Es ist nicht schwer zu spielen.
Fucking Gänsehaut.
Jeder, der ein bisschen Gitarre spielen kann, wird das plus minus nachspielen können.
Ja.
Aber nicht mit so viel Soul und mit so viel Sex, wie er sagt. Ja. Nee, tatsächlich. Also das, wenn dir ein Ton im Rückenmark rauf und runter marschiert, dann machst du als Gitarrist was richtig.
Ja.
Und,
spektakulär.
Ja, also absolut. Und deshalb ist Gary Moore, ich werde es in deiner Stelle gar nicht so drauf gekommen, aber richtig, absolut. Also,
zu wie auch für dich das Vorbild oder hast du noch ein eigenes Vorbild?
Ja, was hast du? Coverdale. Ja, da geht es mir jetzt weniger ums Stimmliche oder wie auch immer, sondern David Coverdale, Whitesnake, früher die Purple davor. Wie soll ich sagen, das ist ein Mensch, da kannst du als Tauber aufs Konzert gehen und guck ihn dir an, du weißt, von was er singt. Ja?
Mhm.
Also man muss nicht verstehen, was er singt, man muss es gar nicht hören.
Sondern man fühlt es. Das sind jetzt zwei Künstler, die er genannt hat.
Ich hab nochmal fucking A da. Der ist einfach da und das finde ich ganz große Klasse und ich weiß, es ist immer dämlich, wenn man es von sich selbst sagt, aber so eine Kritik hatte ich tatsächlich mal bekommen und da bin ich echt stolz drauf.
Geil, erzähl uns davon.
Ja, das war tatsächlich, ich glaube, Stuttgarter Zeitung war das. Seinerzeit haben wir auf dem Festival gespielt.
Du sagst verdammt oft Seinerzeit.
Ja, ich weiß. Ja,
weil er ist ja auch zwei, drei Jahre älter als du.
Früher klingt so assi.
Damals.
Nee, so sehr lang ist es noch gar nicht her, aber ist wurscht. Auf jeden Fall. Und folgende.
Wie alt bist du noch gleich, Zubi?
I'm getting 55.
Oh, 55, okay. Wirst du 55, okay.
Ich habe ein bisschen Wäscheklammern hinten. Nein.
Du bist ja ein bisschen noch jung und fresh.
Dieses Kent Brockman-Syndrom, kennst du das? Von South Park?
Ja,
klar. Ja. South Park, sag ich schon, sorry, Simpsons.
Simpsons,
genau. Du musst ihm die Wäscheklammer hinten wegnehmen und dann so.
das Gesicht nach vorne überschwellt.
Ja.
Oh.
Okay. Das machen wir bei Ihnen auch immer auf der Bühne übrigens.
Ja. Jetzt habe ich völlig Faden verloren.
Dank, bitteschön. Gerne geschehen.
Wir waren gerade dabei, Musik mit dem Herzen zu fühlen und nicht nur die Texte zu verstehen, sondern die Präsenz zu fühlen bei euren Vorbildern.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
Und Stuttgarter Zeitung bei dir hat das ähnlich irgendwie tituliert.
Genau. Also, es war Changeover, also Umbau. So eine Röhre seiner Zeit. Auf jeden Fall. Und der Bericht wurde wie folgt plus minus eingeleitet. Irgendwie so, schon bei der Umbaupause war klar, jetzt ist Liga-Wechsel. Das war echt cool. Und dann also so tauchte irgendwo der Satz auf von wegen, tatsächlich, nee, das war eine Röhre.
Okay.
Das war eine Röhre. Auf jeden Fall, also to make a long story short, auf jeden Fall so, es gibt Sänger, die sind da, auch wenn sie nichts sagen. Und wenn sie rauskommen, dann einfach da sind. Ja, und das ist...
wo man das auch direkt fühlt, so, wo ja, so dieses Gefühl hochkommt.
Das mache ich mir jetzt einfach mal an.
Das
jetzt
also das ist auch einer der Dinge, wo wir damals angefangen haben mit Bouncing Betty, wo ich mir gedacht habe, so, also rein technisch gesehen, und das weiß er genauso gut wie ich, ist er nicht...
Meine Range ist begrenzt.
Ja, die Range ist begrenzt und wir müssen schon immer gucken, so beim Songwriting, was passt nicht. Aber das erste Mal auf der Bühne stehen mit diesem Mann war ein absolutes fucking Erlebnis. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Okay,
so, krass. Das war krass.
Auch nicht so nett.
Nee, das ist wirklich so. Das ist wirklich
ich habe
so.
Euch ja live schon erlebt und ich muss sagen, euch alle fünf live zu erleben, war ein Ereignis, was quasi bei mir jetzt so ein Achievement ausgelöst hat. Das war.
Echt jetzt?
Ja, muss ich sagen. Ich hab mich damals, für die anderen Zuschauer, die das nicht wissen, ich war bei einer Bandprobe von den fünf von der Band dabei, durfte ich quasi als besonderes Event mal mitmachen. Und ich muss zugeben, ich saß hinter den Jungs, so dass ich sie nicht störe beim Spielen, aber ich habe mich sehr zurückgehalten, nicht die ganze Zeit aufzuspringen und zu brüllen. Ja, die Sherry, die man auch aus dem Stream aus der anderen Podcast-Folge kennt, die hat es miterlebt, wie ich mich da zurückgehalten habe und mich gequält habe, um da eure Probe nicht zu stören. Ich wäre am liebsten auf Schlagzeug gesprungen.
Also fürs nächste Mal, du kannst aufstehen, du kannst dazwischen rennen.
Hat sie mir auch gesagt. Sie hat gesagt, der Tonio mag das, wenn er Fans mitkriegt.
Ja, pass auf, das erste, was ich von ihm erlebt hatte, ist, dass er mich auf der Bühne einfach mal so einmal umgelegt hat. Und seitdem ist
war überrascht.
Seitdem ist es Tradition, dass er mich beim letzten Song immer ausnockt. Und dann waren wir in Ulm. Wir haben in Ulm beim Blaurock Festival gespielt. Saugeiles Festival, hat super Spaß gemacht.
Ja. Und Steinbühne.
Und ich hatte wie immer ein bisschen zu viel Eistee drin. Und dann und beim letzten Lied guckt er mich an und es war eine Steinbühne. Und ich sag so, Digga, heute nicht. Und natürlich hat er in seinem Bahnschädel nicht dran gedacht. So, und packt mich noch so. Und ich so,
Anlauf, das war
und ich packt mich noch so. Ich so, fuck, noch irgendwie gucken, dass ich den Ellenbogen wegkriege, dass ich wirklich nur auf dem Rücken lande. Ich habe 2 Tage lang hatte ich Rückenschmerzen. Das war schlimm, du.
Jetzt weiß ich nicht.
Aber ich habe noch 2 ganz wichtige Fragen, bevor wir mit unserem Podcast langsam zu Ende kommen. Der Podcast soll ja eigentlich für die Autofahrer auch auf der Autofahrt zur Arbeit begleiten. Deswegen können wir nicht allzu lang machen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und zwar zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn ihr jeweils einen Wunsch frei hättet, ja, welchen
schlafen.
Du, was?
Mit dir schlafen.
Mit mir schlafen?
Ja, warum denn nicht?
Das ist Tonios Wunsch.
Okay, Tonio, das ist dein Wunsch. Okay, gut, dass du ihn verschwendest. Das kommt davon, wenn man mit Rockern einen Podcast macht.
Selber schuld.
Schwulenrocker. Ich hatte so ein bisschen
was Schwules. Ich fühle es jetzt ein bisschen, aber trotzdem, Leute.
Party-homosexuell, muss ich mal bloß mal gesagt haben.
Es ist in Ordnung, ja, gefällt mir.
Wobei, tatsächlich, also wenn ich das kurz einwerfe, Tonio wird, wenn er getrunken hat, immer sentimental. Das ist wirklich ganz... Also, auf der einen Seite ist es lieb, auf der anderen Seite ist es
ein bisschen nervig.
Also, jetzt habe ich auf meiner Wunschliste ganz oben mit euch saufen zu gehen. Eistee trinken zu gehen. Ja. Und Zubi, dein Wunsch?
Saufen ist tatsächlich witzig mit uns.
Also, jetzt lass den Mensch doch mal reden.
Nein, das mache ich nicht.
Erzählt mir doch mal von euren Wünschen. Bleibt doch mal im Thema.
Nee, alles gut, jetzt frag. Frag jetzt.
Ich habe die Frage schon gestellt, ihr sollt mir von euren Wünschen erzählen.
Achso, mit den Wünschen, jetzt mal ernsthaft.
Also mein Wunsch in Bezug auf was?
Ist egal, das ist quasi eine Frage, die ich im Podcast immer stelle. Was wünscht ihr euch? Ihr habt jeder einen Wunsch frei, was wünscht ihr euch? Ich will ja die Menschen hinter den Musikern auch vorstellen. Und
having sex. Nein.
Ich wusste, das wird mit Sex enden, dieser Podcast. Wunsch, hier war mir
ganz
klar.
Großer Wunsch von Weltfrieden. Mir wäre... Nee, ja, schön. Nee, von ganz großer Wunsch für mich persönlich wäre, dass ich die Möglichkeit habe, nur noch von der Musik zu leben. Und zwar morgens aufzustehen, den Rechner anzumachen, Musik zu schreiben und abends Eistee zu trinken und dann zufrieden und genüsslich ins Bett zu gehen.
Mit dem Zipfel in der Hand.
Mit meinem Zipfel in der Hand.
Mhm. Achso. So. Danke für die Klarstellung.
Und so ein größerer Wunsch, der auch quasi andere Menschen partizipieren lässt, wäre...
Wo? Oh.
Ja, partizipieren, ich hab's gesagt.
Wäre?
Wäre so eine ziemlich dumme Band.
Hast du geübt? Ich hab mich
tot. Toni hat geübt.
Er hat mir schon mal die Fragen geschickt, weißt
du? Stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge!
Sag mal was Intelligentes. Ja, ich
partizipieren.
Partizipieren.
Naja, ist gut. Also so der größere Wunsch wäre, dass Menschen Musik wieder mehr wertschätzen können.
Okay, verstehe ich. Ja. Hört das man auch aus allem raus, was ich heute gesagt habe, tatsächlich. Ja.
Das ist dein Wunsch.
Das ist tatsächlich mein Wunsch.
Du hast mir aber gestern was ganz was anderes gesagt.
Zubi, dein Wunsch. Komm mal, erzähl.
Ich muss das kurz klären. Da lag ich auch vor dir auf den Knien, nackig und habe geschwitzt wie Hölle.
Mit Tennisball im Mund.
Ja. Das Bild wird sich bei mir einbrennen. Dankeschön dafür. Ja. Zubi, was ist dein Wunsch, außer Tonio Tennisbälle in den Mund zu stecken? Ja.
Noch ein Tennisball in Tonios Mund. Also zwei. Nein.
Oh Gott. Lieber Autofahrer, ich möchte mich entschuldigen, dass ihr mit dieser Mentalität jetzt in den Arbeitstag startet.
Ja, ist auch so, eine Mentalität.
Blessful day. Nein. Was wünsche ich mir? Also, in my age würde ich sagen Gesundheit.
Okay. Aber
natürlich. Nee, und was tatsächlich wirklich richtig gut wäre, wäre nochmal so ein Chartklopper. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja?
Wenn man den Festivals nicht hinterherrennen muss, sondern die dir hinterherrennen. Das hatte schon ein bisschen was so, wenn dich deine Tourmanagerin anruft und sagt, pass mal auf, nimm dir mal die nächsten 8 Wochenenden gar nichts vor, und zwar von Donnerstag bis Sonntag nicht, weil da spielen wir dort, da spielen wir da, da spielen wir da, 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 da. Und ja, und eines Morgens wachst du in Oslo auf.
Also es geht schon Hand in Hand, eure beiden Wünsche in Bezug auf den musikalischen Erfolg, würde ich sagen. Aber jetzt noch eine letzte Frage. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dieser letzten Frage hinter den Menschen an die Familie anknüpfen kann. Und zwar, ihr habt ja offensichtlich auch Familie. Was denkt eigentlich so die Familie davon, dass ihr so viel mit Zeit mit Musik verbringt? Also ihr werdet ja wohl auch kaum Zeit für andere Hobbys haben. Man ist ja quasi auch mit eurer Musik ein bisschen verheiratet. Oder man kann Kind und Musik nicht voneinander trennen. Also wie sieht es auf der familiären Seite aus? Wie ist da der Bezug zu euch und zu eurer Musik?
Also ich habe einen Sohn, der ist jetzt 8 geworden. Der wächst dann natürlich rein. Klar, also der ist mit 2,5, weiß ich noch, zum ersten Mal auf der Bühne.
Bei mir auf dem Arm.
Total gut.
So ein geiler.
Richtig hier mit Backstage-Pass und Baggy-Hose und Sonnenbrille. Und ja, war schon cool. Und war auch, glaube ich, das meistfotografierteste Kind irgendwie auf dem ganzen Festival. Ja. Das war so Family-Friendly Festival, auf jeden Fall cool. Ja, also A, wächst er da rein, und B, wie soll ich sagen, wie habe ich meine Frau kennengelernt? She was a groupie, actually.
Oh, das ist aber ungewöhnlich, okay.
Weil es nicht so Männlein trifft Weiblein und man verliebt sich ineinander, sondern Männlein trifft Weiblein und wacht am nächsten Morgen nebeneinander auf und weiß nicht so richtig, was man mit der Situation anstellen soll. Und und so ging das eine ganze Weile, aber sie wusste immer, wenn sie sich da eingekauft hat, und das war vollkommen klar, wenn du an dem Mensch rumdrehst, dann ist er weg. Und da hat man so ein Agreement. Und ich finde, ganz wichtig ist, wenn jeder sich so seine eigene Spielwiese auch lässt. Ja, also sie tanzt Salsa, da darf ich jetzt auch nicht reinfurzen. Ja, das ist einfach so. Und ist so. Und wenn jeder so sein Gehege hat, in dem er den ordentlichen Auslauf hat, dann funktioniert das auch. Und,
aber du hast immer noch ein Gehege.
Ja, man hat ein Gehege, in das ich reinpieseln und reinkacken darf, wann ich gefälligst lustig bin und
lass raus.
Lust auf hab.
Und bei dir, Tonio?
Bei mir? Ich bin extrem froh. Ich habe ja keine Kinder, aber bin extrem froh, dass...
Hat uns.
Ich habe meine Band. Das zählt genauso.
Luke?
Ich bin so ein bisschen die, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen darf. Ich will nicht, dass irgendwer beleidigt ist, aber ich bin so ein bisschen die Bandmama. So.
Warum und soll der jemand beleidigt sein? Ist sowas Schönes, die Bandmama zu sein, oder?
Die Band Diva.
Ja.
Mama und
Diva. Aber mit Recht, es darf nur eine Diva geben und die bin ich. also ich bin extrem froh seitens der Familie, dass ich eine Freundin habe, die hat mich halt extrem supportet. Ja. Mit all dem, was ich so mache. Und
eigentlich mich lieber hat wie dich.
Ja, ist tatsächlich so. Also wenn Stefan bei mir ist und wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas für die Band machen. Letztens war es jetzt ein Script schreiben fürs Musikvideo oder einfach nur da sitzen und irgendwie an neuen Songs arbeiten oder sonst
irgendwas. Trinken.
Dann hängt sie halt ihm mehr auf dem Schoß als mir. So.
Ja, aber ist doch auch schön, dass die Band dann auch quasi zur Familie ranwächst. Dann habt ihr noch...
Band is family.
Band is family. Ist jetzt auch kein Spruch, sondern das fühlt man.
Ja. Und weil du vorher gesagt hast, Thema ja, Zeitaufwand und, dass wir da unheimlich viel Zeit reinstecken. Band becomes your family. Ja, also we are fucking family.
Yeah.
Also das kann man ruhig so sagen. Das ist auch tatsächlich wichtig, dass man gut miteinander funktioniert. Das klappt natürlich tatsächlich auch nicht immer. Und vor allem richtig interessant wird es dann häufig, wenn du zum ersten Mal auf Tour bist und plötzlich feststellst, verdammt nochmal, wir haben überhaupt nicht dasselbe Zahnrad, das sich da dreht. Und da sind schon viele Bands kaputt gegangen. Ja,
ja. Placebo.
Ja, viele. Da gibt es zahllose Bands, die nachher zurückkamen und die Band nicht mehr dieselbe war. Es ist schon wichtig, dass man miteinander harmoniert. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen schlonsig, aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich auch mal reiben kann. Also,
weil man merkt einfach, dass in der deutschen Sprache sowas schlonzig klingt. Ich glaube, wenn wir daraus einen Songtext machen würden und auf Englisch, würde ihn sich jeder anhören.
Hier schließt sich der Kreis.
Und hier schließt sich der Kreis, genau, so wie bei der ersten Frage gelandet. Dann habt ihr noch zuletzt keine Frage mehr, die ich euch stellen möchte, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit, allen, die Bouncing Betty noch nicht kennen, zu erklären, wie man an eure Musik rankommt. Also wie kann man euch singenderweise hören? Wie kommt man idealerweise an eure Musik ran?
Oh, ich bin Antonio von Bouncing Betty. Wenn ihr uns finden wollt, auf YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, überall, wo ihr halt unterwegs seid, dann checkt doch mal vorbei, Bouncing Betty, normalerweise ist es / Bouncing Betty, manchmal auch Bouncing Betty Official, also zum Beispiel www.facebook.de/Bouncing Betty Official. Ich buchstabiere das mal, Bouncing BettyOfficial. So. Für Instagram gilt genau das Gleiche und für Twitter gilt Official B Betty. Ansonsten einfach mal auf unsere Homepage gehen. Genau, auf unsere www.bouncing-betty.de und da könnt ihr alle wichtigen Informationen finden. Da findet ihr alle Songs, alle Musikvideos, alle Onanierungsvideos, alle Videos.
Aber ganz wichtig, du hast, glaube ich, vergessen, Spotify zu erwähnen. Man kann euch auch auf Spotify zu hören.
Nein, hast du nicht.
Also, wenn ihr auf...
Wenn das kannst du nicht.
Wenn ihr auf Spotify geht... Ja, dann tippt ihr Iron Maiden ein und wenn ihr Iron Maiden eingetippt habt, dann markiert ihr alles, macht einmal so zurück und dann gebt ihr Bouncing Betty ein. So.
Also Bouncing Betty auf Spotify, YouTube, genau. Instagram, TikTok, Facebook,
kleiner Tipp noch,
Twitter, kleiner überall.
Tipp für YouTube-Fans, gebt Bouncing Betty Band ein. Gebt ihr nur Bouncing Betty ein, dann kriegt ihr...
Die Landminen.
Kriegt ihr die Landminen und...
Gebt einfach beides ein und guckt euch einfach beides an.
Das ist übrigens der Band aus Kansas. Hast du die gesehen mal?
Die was?
Carry on my wayward.
Nein, nicht die Band Kansas. Es gibt eine Bouncing Betty Band aus Kansas.
Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ich habe immer nach euch gesucht, wenn ich Bouncing Betty gesucht habe.
Dass nicht wir das sind, aber es ist witzig. Die haben uns tatsächlich... Haben die dich mal
angeschrieben?
Oder
die haben mich mal angeschrieben, wir sollen den Namen abgeben. Ja.
Echt? Ist ja frech.
Ja. Ja, aber das hat sich ganz schnell erledigt. Ich glaube, ich habe da geantwortet und gesagt, hey, what the fuck you want?
Country Rock, wir machen halt nicht Country Rock.
Ja, es ist...
Passt nicht zusammen. Okay.
Also mich halt auch nicht von den Interessen.
Dann bedanke ich mich bei euch bei Zubi und Tonio von Bouncing Betty. Danke für dieses interessante Gespräch, für dieses schöne Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich sehe im Chat live auf Twitch auch, dass sich auch die Zuschauer und die Zuhörer wohlgefühlt haben. Auch schöne Grüße an alle auf Spotify. Die Folgen werden auch auf Spotify zu hören sein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielleicht machen wir irgendwann noch eine weitere Folge, weil es gibt 1000 Fragen, die ich nicht stellen konnte. Jedenfalls, das hat Spaß gemacht. Macht's gut und bis bald.
Hau rein.
Peace out. Ciao, ciao.
Spannende Menschen, spannende Themen. Cori direkt.